Ja, wir haben ja heute früh schon von Andreas gehört, worum es heute Morgen geht. Das heißt also einmal die Grundlage, die Freude am Herrn. Denn ohne diese Freude, wie sollen wir das weitergeben, wenn wir diese Freude nicht in uns haben? Und jetzt geht es um Menschenfurcht. Wie überwinden wir Menschenfurcht? Das ist so eine Sache, die kennen wir alle irgendwo, ne? Man will eigentlich mit jemandem etwas Bestimmtes bereden, aber ich habe Angst. Das gibt es nicht nur beim Thema Evangelisation oder wie rede ich über Gott, das gibt es immer. Ich meine, gerade wer ein Tick älter ist, der weiß genau, wie das ist. Du gehst zu deinem Vorgesetzten oder zu deinem Chef und sagst, eine Lohnerhöhung wäre auch nicht schlecht. Du hast Menschenfurcht. Das ist ganz normal. Und Menschenfurcht kennt also jeder Mensch. Und wenn ich über den Glauben rede, dann kommt ja noch eine Sache dazu, dass ich denke, oh nee, was denkt der andere über mich, wenn ich mich jetzt oute als jemand, der Christ ist? Weil gerade in der heutigen Zeit ist Christsein nicht mehr etwas Positives in der Hinsicht, ja, du glaubst an Gott, habe ich ja noch gar nicht irgendwo mitbekommen, dass jemand wirklich an Gott glaubt, erzähl mal. Es ist ja eher diese Reaktion, die man befürchtet, was, du glaubst an Gott? Bist du auch so ein Fundamentalist? Bist du etwa auch dafür, Frauen zu unterdrücken und Abtreibung zu verbieten? Was sagst du überhaupt zu Homos? Hä? Und schon bist du in einer Verteidigungssituation, wo du gar nicht sein willst. Du willst doch eigentlich nur die beste Nachricht der Welt weitergeben und gar nicht in einem Streitgespräch sein. Aber Menschenfurcht, ja, hier steht's. Ich weiche Menschen aus, weil ich ihre Ablehnung und Verachtung fürchte. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Und jeder von uns liebt es doch, wenn wir von anderen Menschen wertgeschätzt werden. Wir wollen, dass andere Menschen sagen, hey, das hast du gut gemacht. Oder weißt du, wie du das machst, das finde ich toll. Aber niemand möchte hören, hör mal auf zu reden, das, was du sagst, hat überhaupt keinen Wert. Das möchte keiner von uns hören. Deswegen haben wir schon so eine Schere im Kopf und sagen die Sachen, die bei anderen gut ankommen. Und die anderen Sachen lassen wir eher weg. Menschenfurcht. Na, geht's nicht? Will nicht. Also Strom hat er? Ah, da war's doch. Genau, da war eben was. Genau. Menschenfurcht, das zeigt sich ja an so einem zurückweichenden Angstdenken und Verhalten. Und ich will Anerkennung von Menschen. Und das Urteil der Menschen ist mir eben bedeutsam, weil dass ich mein Denken und meine Identität davon abhängig mache, was die Leute über mich denken. Darum geht's. Was ist Menschenfurcht biblisch? Das ist die Frage. Was ist Menschenfurcht biblisch? In Sprüche 29 steht da, ne? 29, 25 steht, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Das ist ein Fallstrick. Wisst ihr überhaupt, was ein Fallstrick ist? Habt ihr noch Ahnung davon, wie man eventuell Tiere in eine Falle lockt? Als Jäger? Damit hängt das zusammen. Das heißt, da hat man einen Strick über so einen Weg gespannt und dann werden die Tiere da im Grunde aufgescheucht, dass die fliehen. Dann stolpern die über so einen Strick, fallen in die Grube, die du vorher gegraben hast und du hast das Tier gefangen und kannst es erlegen. Und so ein Fallstrick meint das Wort hier. Das heißt, wenn wir Menschenfurcht haben, ist es wie ein Fallstrick und wir können fallen. Wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Darum geht es. 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Zucht. Also wir sollen uns eigentlich nicht fürchten. Eben auch keine Menschenfurcht. Menschenfurcht kennen wir von der Bibel her, ne? Taucht immer wieder auf. Guckt euch Abraham an. 1. Mose 12. Wir kennen die Geschichte. Abraham ist von Gott ja aus dem Zweistromland gerufen worden ins Land Kanaan, das verheißene Land, dort, wo später einmal Israel sein sollte. Gott sagt ihm, deine Nachkommen werden das alles hier mal besitzen. Sie werden hier wohnen. Aber dann kam eine Hungersnot auf. Und in Ägypten, wegen des Nils, konnten die Felder trotzdem bestellt werden. Da gab's was zu essen. Also hat sich Abraham mit seiner Frau und seinen Knechten aufgemacht, ab nach Ägypten, da gibt's was zu essen. Und dann stehen sie so kurz vor dem Tor von Ägypten, vor den Toren Ägyptens. Da ist schon der Grenzposten in Sicht. Und dann stell dir mal die Szene vor. Sie stehen kurz vor der Grenze Ägyptens und dann haut Abraham seine Frau so an und sagt, Sarah, du weißt ja, was über Ägypter gesagt wird. Also die nehmen es mit der Moral nicht so ernst. Das sind alles Lustmolche und ich habe echt Bedenken, wenn wir da jetzt reingehen, du als meine Ehefrau, ich als dein Mann, dann bringen die mich um und schnappen dich. Wie wär's, Sarah? Gib dich einfach als meine Schwester aus. Klammer auf, dann schnappen sie dich zwar trotzdem, aber ich werde nicht umgebracht. Klammer zu. Menschenfurcht. Aus Furcht vor den Ägyptern wollte er verheimlichen, dass Sarah seine Frau ist. Menschenfurcht. Oder wir gehen weiter. Die 10 Kundschafter von den 12, 400 Jahre später oder noch ein paar hundert Jahre später, mehr als 400, auf jeden Fall, das Volk kommt aus Ägypten zurück ins Land Kanaan. Kundschafter werden ausgesandt und alle sagen sie das Gleiche. Das ist ein super Land, alles grün, da wächst es, Früchte, die so groß sind, die haben wir nie gesehen in unserem Leben. Und 2 sagten, jo, das können wir einnehmen mit Gottes Hilfe. Aber 10, die sagten, naja, in dem Land, da leben auch Leute, das sind Riesen, die sind groß, die haben Kampfmaschinen, die haben Streitwagen, die haben ihre Städte, haben große Mauern und die selbst sind so groß, die denken, wir sind Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Und sie machen dem Volk Angst. Die Angst wird so groß, dass sie nicht mehr der Verheißung Gottes glauben und sie werden das Land dann nicht einnehmen. Und sie waren kurz davor, die 2 anderen Kundschafter zu steinigen, die gesagt haben, doch, mit Gottes Hilfe geht's. Menschenfurcht. Oder wir gehen weiter. Elia, er fürchtet sich vor Isabel. Riesen-Showdown am Karmel. Ein Riesensieg für Elia, für Gott. Und am nächsten Tag hat er Angst vor der Königin, die ihm droht. Aber wir können auch ins Neue Testament gehen. Petrus, der sagt, ich werde dich nicht verleugnen. Und wenn ich für dich sterben müsste. Und wenige Stunden später, ich kenne diesen Mann nicht. Menschenfurcht. Oder wir gehen noch weiter. Na, da muss ja noch was kommen. Genau, Petrus. Das können wir dann später lesen, wie Paulus das schreibt im Galaterbrief, dass da eine Szene war, die Paulus beobachtet hat mit Petrus. Petrus ist gemeinsam mit Heidenchristen. Die sitzen zu Tisch und gemeinsam essen sie. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Alles sind Christen, sie haben eine super Gemeinschaft. Er kommt zwar aus den Juden und die anderen kommen aus den Heiden, aber wo ist das Problem? Aber dann hört Petrus davon, dass da eine Gruppe von sehr gesetzlichen Judenchristen aus Jerusalem kommt und die haben das noch nicht begriffen, dass ja eine Freiheit ist, dass man auch mit Heidenchristen zusammen essen kann. Und sie sagen, das geht gar nicht. Und das erfährt Petrus. Und bevor er ein Streitgespräch mit dem bekommt, nimmt er seinen Teller, das Besteck, sein Glas und setzt sich an einen anderen Tisch, getrennt von den anderen, damit da jetzt kein Streitgespräch passiert, wenn die anderen kommen. Und Paulus spricht ihn daraufhin an und sagt, das geht ja wohl gar nicht. Menschenfurcht. Petrus hatte keinen Bock auf ein Streitgespräch mit den Judenchristen, den gesetzlichen Judenchristen aus Jerusalem. So ist das. Oder Josef von Arimathea. Er war ein Nachfolger von Jesus Christus, aber er hat es den Leuten nicht gesagt, dass er an Jesus glaubt. Steht in der Bibel, er war ein heimlicher Nachfolger. Erst als Jesus dann gestorben ist, da kam er dann und sagte, der kann mein Grab haben. Da wurde es erst öffentlich, vorher nicht. Und die Obersten der Juden fürchteten sich auch vor den Pharisäern, obwohl sie eigentlich schon begriffen hatten, viele jedenfalls, dass Jesus wirklich der Messias ist. Aber sie wagten das nicht zu sagen, weil dann gibt's Ärger. Und zu Ärger hatten sie keine Lust. Aber was ist Menschenfurcht eigentlich? Was würdet ihr sagen? In Hebräer 4, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ist Menschenfurcht jetzt das, wie das hier geschrieben steht im Hebräerbrief, eine Schwachheit? Also, ich bin halt so, ich kann nicht anders? Oder ist Menschenfurcht doch eher etwas anderes? Was sagt ihr? Was ist Menschenfurcht? Eine Sünde ist Menschenfurcht. Du hast es gesagt, ne? Ja, Sünde. Andere Meinung? Ach, da steht es schon. Genau. Es ist in dem Sinne, würde ich sagen, keine Sünde, aber sie führt zur Sünde. Weil ich sag mal, dass wir das Gefühl haben, wir fürchten uns vor der Begegnung, die wir gleich haben werden, vor dem Gespräch, was gleich kommt, oder vor jemandem. Das an sich ist noch nicht die Sünde. Aber wenn ich diese Menschenfurcht mich dann regieren lasse und danach handle, dann kann es sehr wohl zur Sünde werden, wenn ich dann Dinge tue, die Gottes Wort widersprechen. Wie zum Beispiel Abraham, der seine Frau verleugnet hat. Oder das Volk, das dann Gottes Verheißung zur Seite geschoben hat. Oder Petrus, der dann die Gemeinschaft mit den Heidenchristen plötzlich verlassen hat, nur um dem Ärger mit den anderen aus dem Wege zu gehen, hat er die Leute dann beschämt. Da ist es zur Sünde geworden. Aber das Gefühl ist noch nicht die Sünde. Aber was wir daraus machen, ob wir uns davon regieren lassen, das ist dann die Sünde. Und da wollen wir uns mal ein Beispiel aus der Bibel angucken. Da wollen wir uns mal ein Beispiel angucken. Ihr seht hier ein Bild, ne? Gottes- und Menschenbild. Ich denke, ihr wisst, worum es geht. David und Goliath. Und das Ganze steht im 1. Samuel und 17. Im 1. Samuel 17, dort steht es, und da lese ich mal vor. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor, ab Vers 4, mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der Erstgeborene Eliab, der 2. Abinadab und der 3. Schammah. David aber war der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstetes Korn und diese 10 Brote und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen. Und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf. Eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur dem Kampf zu sehen bist du hergekommen. David antwortete: Was habe ich denn getan? Es war doch nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Stellt euch mal diese Geschichte vor. Ich meine, wir kennen das alle, ne? Wie das 2022 war, als mit einmal die russischen Soldaten die Ukraine angegriffen haben. Und jetzt stellt euch das mal vor, das, was hier berichtet wird. Wir kennen den Bibeltext, wir wissen genau, was da steht. Aber stellt euch mal diesen Irrwitz vor, der da passiert. Stellt euch mal vor, die russische Armee auf der einen Seite, die ukrainische Armee auf der anderen Seite und dann schön Kriegsgeschrei und sie tun nichts. Und dann kommt einer von den Russen, stellt sich dahin und sagt: Leute, wir müssen doch nicht miteinander kämpfen. Da sterben doch Tausende, Zehntausende. Das muss doch nicht sein. Es reicht doch, wenn einer mit mir kämpft. Und ja, wenn ihr gewinnt, wenn der Mann von euch gewinnt, dann sind wir eure Knechte. Dann sind wir euch zu Diensten. Tja, und wenn ich gegen den Mann gewinne, den ihr aufgestellt habt, ja, dann seid ihr unsere Knechte. Dann habt ihr verloren. Und es ist so ein 3-Meter-Typ, so ein richtiger Koloss von Mann, wo du denkst, wenn der nach vorn fällt, bin ich platt. So einer ist das. Kräftig wie nichts. Und die Tagesschau berichtet das am ersten Tag, im Februar 22. Ja, der Wladimir von den Russen kam an die Grenze und hat gesagt, wer ist bereit für den Kampf Mann gegen Mann? Und keiner von den Ukrainern hat sich getraut. Der Tag geht vorbei. Und am zweiten Tag das Gleiche. Und am dritten Tag wieder das Gleiche. Und am vierten Tag wieder das Gleiche. Und am 39. Tag immer noch. Langsam wäre das so ein Running Gag. Auch heute kam wieder Wladimir an die Grenze, hat seinen Spruch abgelassen und gesagt, ich verhöhne euch, ihr feigen Ukrainer. Und keiner kam. Und dann ist der 40. Tag. Und immer noch die gleiche Geschichte. Ich sag mal, wir lesen das in der Bibel und weil wir es kennen, wird uns der Irrwitz gar nicht mehr klar. Zwei Armeen, die gegeneinander stehen und nichts tun. Und einer kommt jeden Tag und fordert sie heraus. Und keiner traut sich. Und das jeden Tag das Gleiche. So ein Running Gag. Und jetzt kommt David und sieht das Ganze. Er soll seinen Brüdern was zu essen bringen und ihrem Vater sagen, was Sache ist. Ob die noch leben, ob es ihnen gut geht. David ist genauso ausgestattet wie alle anderen Menschen auch. Zwei Augen, zwei Ohren. Er sieht genau das Gleiche wie die Soldaten von Israel. Er sieht die Schlachtreihen der Philister. Er sieht Goliath, der alle herausfordert. Und David ist noch ein bisschen jünger als alle anderen. David ist ein Jüngling. Also ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber vielleicht war er so um die 16. Hat vielleicht zu seinem Geburtstag seinen ersten Rasierer geschenkt bekommen. So, ihr wisst, so ein leichter Oberlippenflaum. Bart kann man das noch nicht nennen. Der kam da so langsam auf. Und ihr kennt solche Teenager, voller Pickel und irgendwie die Länge der Arme passt noch nicht ganz zum Rest des Körpers. Die sehen irgendwie schlaksig aus. Und du denkst dir, so einer soll kämpfen? Nee. Aber so ist David. Und er kommt und sieht es. Und innerlich ist David getroffen. Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein, dass das ganze Heer der Israeliten nichts macht. Die haben alle Angst. Die haben ihr Herz in der Hose. Hier wird Gott verhöhnt. Der Philister verhöhnt die Schlachtreihen Israels. Was heißt denn Israel? Gott siegt. Gott, der mit Gott kämpft. Also dieses Volk kämpft zusammen mit Gott. Sag mal, warum soll man dann noch Angst haben? Und die haben Angst. Und er sagt, das geht nicht. Hier geht es um Gottes Ehre. Also das ist jetzt nicht irgendeine Sache. Der hat nicht mich beleidigt, der hat nicht unseren König beleidigt, der hat Gott beleidigt. Da muss ich was sagen, da muss man was sagen. Und er sagt, ich mach's. Dieser 16-jährige, schlaksige Junge, dem niemand etwas zutraut, der sagt, ich mach's. Weil in seinem Herzen gab es nicht dieses Gefühl, naja gut, dann lassen wir es halt mal. Nein, bei ihm, wenn es um Gott ging, da muss man was sagen. Hier geht es um die Ehre Gottes. Da muss man was tun. Und er sagt, ich mach's. Und König Saul sagt, kannst du nicht machen. Das geht nicht. Weißt du, du bist noch ein kleiner Junge. Du hast noch keine Ausbildung. Der Goliath, der ging schon durch mehrere Jahre Bootcamp bei den Philistern. Der ist kräftig. Der weiß, wie man das Schwert schwingt. Der kann mit seiner Rüstung umgehen. Der hat bestimmt schon viele Menschen auf dem Gewissen. Aber du? Und dann sagt David, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Er kennt seinen Gott. Er weiß, dass sein Gott der Allmächtige ist. Er hat erlebt, sein Gott, hat ihm geholfen gegen den Bären, gegen den Löwen. Da ist doch dieser Unbeschnittene, dieser Ungläubige, dieser Philister. Natürlich wird mir der Herr da auch helfen. Mit dieser Gewissheit ist David daran gegangen. Mein Gott ist der Allmächtige. Und wisst ihr was? Welchen Gott haben wir? Denselben, genau. Wir haben den Allmächtigen. Was hat Jesus nochmal gesagt? Das hat Andreas heute Morgen vorgelesen. Im Missionsbefehl. Das kam am Ende. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus Christus ist der Allmächtige. Und wenn wir also mit jemandem über Jesus Christus reden und wir haben Angst vor dem anderen, weil in unseren Augen kommt es uns so vor, als wäre das ein Goliath, dürfen wir wissen, unser Herr ist der Allmächtige. Und wir dürfen wissen, wie es auch im Missionsbefehl steht, dass dieser Herr bei uns ist, bis ans Ende aller Tage. Der wird uns helfen. Mit dieser Gewissheit können wir in so ein Gespräch hineingehen. Das heißt jetzt nicht, dass der andere sich auf jeden Fall bekehren wird, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen keine Angst haben. Darum geht's. Wir müssen keine Angst haben. Naja, und dann ist hier Saul, der denkt sich, also der König Saul, der denkt sich, na gut, dann lassen wir ihn machen. Aber er soll die Rüstung anziehen. Also beim damaligen Volk Israel, die Philister haben darauf geachtet, dass das Volk Israel nicht zu stark wird. Deswegen haben sie die ganze Metallverarbeitung in Israel unterbunden. Nur der König, nur sein Sohn hatten so eine Rüstung. Die war aus Metall. Alle anderen nicht. Weil sie waren sozusagen noch in der Steinzeit, gezwungenermaßen, weil die Philister die Metallverarbeitung in Israel unterdrückten. Und dann hat Saul gesagt, komm, nimm meine Rüstung, zieh die an, du brauchst einen Schutz. Und dann zieht David die an, dieser schlaksige 16-Jährige, versucht ein, zwei Schritte zu gehen und es geht nicht. Hat einer von euch schon mal in irgendeinem Urlaub mal eine römische Rüstung in irgendeinem archäologischen Camp gesehen oder eine Ritterrüstung aus dem Mittelalter? Und wie schwer die ist. So eine Rüstung konnte gut und gerne mal zwischen 30 und 40 Kilo wiegen. Schlepp das mal, wenn du das nicht gewohnt bist. Also geh mal in den Baumarkt, nimm mal so einen Sack Estrichbeton, 25 Kilo, und du denkst schon, muss nicht sein. Und jetzt noch viel schwerer, und das ziehst du dir an. Und das ist nur deine Kleidung. Daneben musst du ja noch mehr. Du musst noch das Schwert halten und noch kämpfen. All das mit diesem Gewicht. Wahnsinn. Wenn du das nicht geübt hast, kannst du das nicht. Also lässt David das sein, zieht die Rüstung wieder aus und sagt sich, okay, gegen den Bären und gegen den Löwen habe ich auch noch meine Steinschleuder gehabt. Klappt. Und warum? Nicht, weil ich so ein toller Steinschleuderer bin, nein, weil der Herr auf meiner Seite ist. Darum geht es. Und als der Philister dann David sah, also Goliath, und sah dann diesen 16-jährigen Halbstarken und sah ihn, er dachte so, das kann auch nicht wahr sein. Also das ist ja schon, nee, also das ist unter meiner Würde, das meine ich. Das ist peinlich. Also ich will schon mit jemandem kämpfen, der auch kämpfen kann. Ne? Aber David lässt nicht locker, er will. Und da sagt hier steht in der Bibel, ab Vers 42, als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, kommt her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Und jetzt Davids Antwort. David aber sprach zum Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr an meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Dann kam der Kampf und David hat gesiegt mit einem Stein in die Stirn von Goliath. Er fiel wie tot um, er war noch nicht tot, aber David hat dann das Schwert von Goliath genommen und endgültig getötet. Und was waren die Beweggründe von David? Ich meine, wir haben auch gelesen, wer Goliath besiegt, der kriegt die Tochter des Königs, die Prinzessin zur Frau. War das die Motivation von David? Nein. Seine Motivation war eine andere. Es ging ihm um die Ehre des Herrn. Und es geht ihm darum, auch evangelistisch tätig zu sein. Hier steht nämlich, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Es ging ihm darum, Gott groß zu machen. Darum ging es ihm. Und die alle da waren, da sagt er, und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist Sache des Herrn. Das heißt, einmal, alle Menschen sollten erkennen, dass Israel einen Gott hat, wie groß dieser Gott ist und gleichzeitig auch, dass dieser Gott nicht unsere menschlichen Hilfsmittel braucht, sondern er selbst kämpft und siegt. Darum ging es. Und jetzt wir. Wir möchten den Menschen über Jesus Christus etwas sagen. Und genau wie David können wir diese Einstellung und dieses Wissen haben. Mein Herr ist der Allmächtige. Mein Herr, der kann das. Und er ist immer bei mir. Und ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Erlöster. Ich darf doch mit der Hilfe des Herrn, der in mir lebt, mit dem anderen Menschen reden. Warum sollte ich Angst haben? Der andere hat den Heiligen Geist nicht. Der andere hat nicht Jesus Christus in sich wohnen. Aber ich? Das heißt, wenn überhaupt, müsste er Bedenken haben bei dem Gespräch mir gegenüber, aber doch nicht ich. Ich habe doch die Hilfe des Herrn. Wie können wir diese Erkenntnis in die Praxis umsetzen? Stell dir mal vor, du gehst einkaufen. Ich weiß nicht, was ihr hier habt, aber irgend sowas wie Edeka, Kaufland und ähnliches habt ihr auch, Netto. Und du bist jetzt im Supermarkt. Normalerweise suchst du dir immer die kürzeste Schlange aus, damit du ganz schnell wieder raus bist aus dem Supermarkt. Aber jetzt nicht. Du nimmst die längste Kasse. Denn du hast dir was vorgenommen. Du hast dir vorgenommen, der Kassiererin oder dem Kassierer, der da vorne ist oder die da vorne ist, etwas von Gott mitzugeben. Es soll einen Unterschied machen für diese Frau oder für diesen Mann. Und dann fängst du an zu beten. Du hast ja Zeit, die Schlange vor dir ist noch lang. Und du fängst an zu beten und sagst, Herr, du hast mir den Auftrag gegeben und ich möchte diese Liebe Gottes, die du mir gegeben hast, auch weitergeben. Das soll ich doch tun. Und ich bitte dich, Herr, du hast doch wirklich jeden Menschen gemacht. Diese Kassiererin, die da vorne sitzt, sie ist ein Geschöpf Gottes, genauso wie ich auch. Und du liebst sie und du möchtest sie erreichen mit deiner Liebe. Hilf mir dabei, Herr, hilf mir. Und Herr, auch wenn mich manchmal die Art dieser Kassiererin ein bisschen nervt und wenn ich so sehe, sie ist voller Tattoos und diese schwarze Kleidung und all das, das gefällt mir alles nicht. Aber Herr, ich muss sie nicht beurteilen. Ich muss sie nicht beurteilen. Wenn, dann beurteilst du sie. Das ist dein Ding. Ich muss sie auch nicht richten. Wenn, dann machst du das. Hilf mir, diese Frau so zu sehen, wie du sie siehst. Hilf mir, unter all diesen Äußerlichkeiten, die sie hat, sie so zu sehen, wie du sie siehst. Und Herr, wenn ich ihr gleich von dir etwas weitersage, du bist es doch, der es Licht in ihrem Herzen werden lassen kann. Du kannst doch ihr Herz anrühren und schenken, dass sie das annimmt, dass sie dich mehr begreift und dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Ich kann das nicht machen. Ich kann es nur weitergeben. Aber du kannst es machen. Und so wie du es in meinem Herzen Licht hast werden lassen, wie es in 2. Korinther 4,6 steht, so kannst du es auch bei ihr Licht werden lassen. Denn du hast in deinem Wort gesagt, dein Licht kehrt nicht leer zurück. Und ich werde dir gleich ein kleines Kärtchen geben und da steht ein Bibelvers. Und ich bitte dich, Herr, schenk, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Dass es etwas tut im Leben dieser Frau. Und langsam, aber sicher, rutschst du weiter nach vorne in der Schlange und gleich bist du dran und kannst dein Einkauf aufs Band legen. Und sagst nochmal, Herr, du hast mir den Auftrag gegeben, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und ich bitte dich, Herr, hilf mir dabei. Ich brauche diese Hilfe. Von mir aus kann ich das nicht. Und dann bist du dran. Du stehst am Band. Die Kassiererin tippt das langsam ein, was du da willst. Tippen tut es ja nicht mehr, sondern zieht das alles über dieses Piepgerät, über den Scanner. Und dann sagst du mit einmal, ich möchte Ihnen heute mal danken. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie das Tag ein, Tag aus immer machen und jeden Kunden begrüßen Sie. Und es ist bestimmt nicht immer leicht für Sie, gerade nicht an so einem heißen Tag wie heute. Ich möchte Ihnen einfach mal Danke dafür sagen. Und du gibst dir ein kleines Kärtchen mit einem Bibelspruch und vielleicht noch irgendein kleines Geschenkchen, was auch immer dabei, vielleicht von Merci, so ein kleiner Riegel, nur was Kleines und mehr nicht. Du kannst auch nicht mehr machen, weil die anderen hinter dir wollen auch mit ihrem Einkauf zum Ende kommen. Aber dieses bisschen kannst du machen. Und vielleicht warst du an dem Tag der Einzige, der dieser Kassiererin ein Dankeschön entgegengebracht hat. Und sie wird sich am Ende des Tages vielleicht daran erinnern und sagen, wow, da war dieser Mann oder diese Frau und hat mir dieses Kärtchen gegeben. Ein Danke. Hat schon lange nicht mehr jemand Danke zu mir gesagt. Finde ich toll. Und allein, weil du derjenige warst, der Danke gesagt hat, ihr, dieser Frau, liest sie diesen Bibelvers. Nicht, weil sie gerne Bibelverse liest, sondern weil du freundlich warst und es ihr gegeben hast. Beim nächsten Mal, wenn sie dich sieht, kannst du anknüpfen. Dann erkennt sie dich. Dann bist du nicht mehr der namenlose Kunde, sondern jemand, der freundlich war. Und das war der erste Schritt. Und dann geht's weiter. Trau dich. Ganz viele Menschen haben allein davor Angst. Und ich habe schon einige Seminare so durchgeführt und hinterher haben sich dann manchmal Leute bei mir gemeldet aus den Seminaren und gesagt, Stefan, ich hab's gemacht und es geht. Ich konnte mit dieser Frau oder mit diesem Mann ins Gespräch kommen. Ich konnte etwas weiter sagen. Hätte ich nie geglaubt, dass das geht. Doch es geht. Amen.